Also was der Lessing ja impliziert, kommen wir auch gleich dazu noch, nicht? Was der Lessing, die Geste vom Lessing, das ist diese aufklärerische Geste, die darin besteht, zu sagen, ja, ist schon gut, ich sehe schon ein, jeder braucht seinen Weg dazu, aber diese Vorgegebenheiten, dieser Weg, den jeder braucht, das ist doch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist doch, worum es allen gemeinsam geht, da können wir doch auf diese Kleinlichkeiten verzichten, dass diese Geste selber eine beschränkte Geste ist. Also ich habe immer wieder, ich habe schon gesagt, also zur Sicherheit auch noch zweimal reingeschrieben, dass das eine hoch korrekte, eine hochwirksame und eine vielleicht am Ende schwer umgehbare Strategie ist. Aber es ist sehr wichtig zu sehen, das ist noch wichtiger, ist wichtig zu sehen, dass es eine Strategie ist, dass es eine von in unserer Gesellschaft verbreitete und eben sich bewährt habende Strategie von Relativierung ist, die uns bestimmte Probleme zu lösen gestattet und damit aber im Umkehrverfahren bestimmte Probleme auch erzeugt. Und meine Absicht ist unter anderem, Ihnen hier ein plastischeres Bild davon zu geben, auch welche Probleme damit erzeugt werden. Und dazu schaue ich mir jetzt diesen Text über die Entstehung der geoffenbarten Religionen nochmal genauer an. Nehmen wir die ersten beiden Paragraphen. Hier ist... Also das ist immer recht schön, wenn man auf Texte zurückgreift, sagen wir mal, die 200, 300 Jahre alt sind, die sind noch einfach in einer gewissen Weise. Muss man, also man spart sich bestimmte Differenzierungen, die man für gegenwärtige Zwecke ansetzen müsste. Also als Einstimmung funktioniert das ganz gut. Einen Gott erkennen, sich die würdigsten Begriffe von ihm zu machen, suchen, auf diese würdigsten Begriffe bei allen unseren Handlungen und Gedanken Rücksicht nehmen, ist der vollständigste Inbegriff aller natürlichen Religion. Zu dieser Religion ist ein jeder Mensch nach dem Maß seiner Kräfte aufgelegt und verbunden. Ich habe Ihnen dazu geschrieben, das klingt wie eine Tatsachenfeststellung. Also er spricht ganz einfach aus, da reden wir doch nicht weiter drüber. Jeder hat einen Gottesbegriff und jeder muss sich diesem Gott gegenüber sozusagen verhalten, vertreten. Das ist eine ethische Aufforderung. Er ist verbunden. Jeder, die natürliche, er nennt das natürliche Religion, also das, was in jedem Menschen drinsteckt und das, was in jedem Menschen drinnen steckt, ist ein Gottesbegriff, eine Erkenntnis von Gott und die Verpflichtung, diesem Gott zu verbunden zu sein, sagen wir mal so, nicht? Religio nach einer Etymologie, also diesem Gott gegenüber verpflichtet zu sein. Das setzt er einfach so hin, das setzt er so voraus. Und das ist nun, wenn man sich's genauer ansieht, also wenn man sich's aus heutiger Sicht ansieht, ja sehr, sehr deutlich kontrovers. Nicht? Ja,
sind nicht gerade die würdigsten Begriffe wieder ein Punkt, den man diskutieren kann, auch abhängig von der eigenen Glaubenszugehörigkeit? Also wie Gott am würdigsten zu dienen sei? Dass das wieder eigentlich kein allgemeiner Anspruch ist, sondern wieder was, wo man eben sagen kann, das machen wir am besten?
Also Sie greifen jetzt das Thema würdig heraus. Das ist nach meinem Verständnis sozusagen schon ein zweiter Schritt. Der erste Schritt ist überhaupt Gott. Meine erste Tendenz wäre zu sagen, wie vertretbar ist denn schon einmal die Voraussetzung, dass alle Menschen Gott erkennen und Gott erkennen müssen. Ich würde das gar nicht vorgeben. Ich würde das genau nicht zugestehen. Ich würde nicht zugestehen, dass alle Menschen Gott erkennen und sich dann den würdigsten Begriff machen. Denn es gibt einen Grund, den man direkt auf Sie sagen kann. Denn der Punkt, dass der Inhalt von würdig sich unterscheidet, das ist ein Punkt, den der Lessing genau nachher macht. Genau das sagt er nachher, wenn wir uns darauf geeinigt haben, dass es erstens einen Gott gibt und zweitens jeder auf die würdigste Art und Weise sich zu Gott verhält, wenn wir uns auf die zwei Sachen geeinigt haben, dann folgt vergleichsweise einfach, dass wir darauf hinweisen können, dass so ein Begriff wie würdig gesellschaftsabhängig ist, um es mal kurz zu sagen, und dass für den einen das eine würdig ist und für den anderen das andere würdig, und du kriegst von selber dann die Relativierung in dem Gesellschaftszusammenhang heraus. Darum würde ich es als sozusagen ein bisschen riskant sogar betrachten, an der Stelle zu sagen, würdig ist das Problem. Das Problem ist, dass ich das Problem ist sozusagen grundlegender, dass ich alle Menschen auf dieses Gottesverhältnis betrachte. Und jetzt würde ich, wie soll ich sagen, das ist natürlich eine ganz eigene Frage, die ich jetzt nicht diskutiere, wie berechtigt oder nicht berechtigt das ist, ob jeder Mensch ein Gottesverhältnis hat, etc. etc. Ich betrachte das jetzt hier zunächst einmal als ein Axiom sozusagen, ein Axiomensystem, das der Lessing uns vorhält. Und in diesem Axiomensystem ist der erste Satz: gegeben, jeder Mensch hat ein Gottesverhältnis. Axiomensysteme, um Sie an das zu erinnern, beginnen mit Aussagen, die selber nicht begründet werden können, sondern die als evident vorausgesetzt werden. Der Grund dafür ist da und an der Stelle kann man sozusagen schön die Linie ziehen auch zur Geschichte. Wir haben gesagt, Lessing sagt, die Religionen unterscheiden sich nicht durch ihre Begründungsverfahren. Der Hintergrund davon ist natürlich, dass auf die Begründungsverfahren Wert zu legen ist, wenn man sich eine eigene Meinung macht und wenn man in einem juridischen Kontext das entscheidet. Wie funktionieren Begründungen? Begründungen funktionieren so, dass man nach geregelten Abläufen von einem Gedanken, den man ausspricht und den man fixiert, zu anderen Gedanken übergeht, so dass man das nachvollziehen kann. Also das ist Begründungsdiskurs ist was anderes als Machtdiskurs. Wenn ich sage, du machst das jetzt, dann muss ich, wenn ich dich dazu zwingen kann, brauche ich es nicht zu begründen. Begründung heißt, ich gebe dir sozusagen zur Einsicht eine Abfolge von Argumenten, die von einem Ausgangspunkt zu einem Endpunkt führen und denen du widersprechen kannst, oder aber du kannst ihnen zustimmen, aufgrund von guten Gründen, wie man jetzt sagt. Das ist etwas, was in Axiomensystemen formalisiert wird. In Axiomensystemen gibt es eben diese Ableitungsregeln, innerhalb derer und mit Hilfe derer man in dem System etwas ableiten kann. Das Wichtige an Axiomensystemen ist, dass das, wo man beginnt, der Ausgangspunkt, die Axiome, die kann man nicht begründen. Die kann man nicht in dem Sinn begründen, wie man das begründen kann, was in dem Axiomensystem dann herauskommt. Weil Axiomensysteme so funktionieren, dass man sagt, ich muss wo anfangen und dann muss ich dort weitergehen. Dass ich dort anfange, kann ich nicht durch das, was ich aus diesem Anfang dann heraus ableite, selber begründen in dem Axiomensystem. Sonst beißt sich das in den Schwanz, wie man sagt. Nicht? Es gibt andere, da gibt es eine lange Diskussion, die da dann anschließt. Was ich sagen will ist, Lessing setzt als Axiom seiner Überlegungen an der Stelle fest, dass alle Menschen an Gott glauben, und unter diesen Umständen deduziert er jetzt etwas davon. Wir sind in einer Situation, wo wir uns fragen müssen, wollen wir dieses Axiom akzeptieren oder nicht akzeptieren? Und ich lasse mich darauf jetzt nicht ein. Das ist der Grund des Exkurses. Ich lasse mich nicht darauf ein, ob man dieses Axiom jetzt akzeptiert oder nicht akzeptiert. Ich habe das letzte Mal schon ein bisschen, wir kommen da natürlich drauf, aber als ersparen Sie mir das jetzt an dieser Stelle dazu Stellung zu nehmen, weil ich Ihnen als erstes die Logik des Lessingschen Verfahrens zeigen möchte. In jedem Fall aber ist wichtig zu sehen, dass dieses Axiom ein Axiom zur Bewältigung einer historisch beschreibbaren Religionskonfliktsituation ist natürlich. Ne?
Jetzt haben wir ja, was man da sicher auch berücksichtigen muss, ist, dass dieser Gottesbegriff und dieses Glaubenssystem hier aus dem Humanismus stammt und nicht jetzt sozusagen ein tatsächliches, schon vorhandenes Glaubenssystem meint, sondern dass eine Ebene darunter geht und auf eine direkte Beziehung abzielt sozusagen. Ne? Darum ist also dieses Würdige eben nicht so das Problem, sondern wie du gesagt hast, eben die Problematik entsteht darin sozusagen, ob man jetzt dieses Axiom wirklich annimmt. Weil ich glaube, was die Kollegin gemeint hat, meint sozusagen, okay, die einen glauben halt im islamisch, die anderen evangelisch, was auch immer. Das ist hier nicht mehr gemeint, sondern da ist schon vorausgesetzt dieses humanistische Prinzip dessen, dass sozusagen es kein wirkliches System gibt und dass das sozusagen schon weggewischt ist und dass man darunter sozusagen auf das da hinschaut, auf dieses humanistische System des individuellen, persönlichen Gottes.
Das ist der nächste Punkt. Willst du dazu was sagen direkt, oder?
Ich schlage schon in eine ähnliche Kerbe, aber nicht direkt. Ja. Weil es mir auch um das geht, was an und für sich nur die Voraussetzung ist, von der Abstraktion nämlich. Also, wo ich mir denke, setz nicht die Abstraktion noch eine Ecke früher an, als dann zum Beispiel beim Würdebegriff. Nämlich in dem, dass es aus meiner Sicht ziemlich große blinde Flecken hat, davon auszugehen, dass man in einem beschreibenden Diskurs mit der Sprache Religion überhaupt als das, was sie ausmacht, fassen kann. Also, ich meine, es bietet sich vielleicht an, weil man Offenbarungsreligion über die Schrift halt sehr stark dann definiert, ist halt die Frage, ist diese Sprache überhaupt eine gemeinsame Sprache oder ist die Abstraktion nicht in dem Punkt schon von einer Art, dass sie die Religion in ihrer Qualität an und für sich auslädt? Also wird man der Religion gerecht, wenn man über sie spricht oder eigentlich nicht?
Vielleicht ein wenig verschoben, wie muss man über Religion sprechen und wie muss man über Religionen sprechen und wie muss man in Religionen sprechen, um mit einem Gerechtigkeitsbegriff an die Sache ranzugehen. Ne? So würde ich sagen. Also die glatte Übereinstimmung, also die glatte Frage, wird man der Religion gerecht, indem man über sie spricht, würde ich ein bisschen multiplizieren, ja, weil die, also was da drin richtig enthalten ist, ist, dass man sich fragt, mit einem Gerechtigkeitsbegriff, der zu tun hat mit unserer rechtsstaatlichen Erfahrung, nämlich es gibt eine unabhängige Justiz und vor dieser unabhängigen Justiz, am kleinen Bezirksgericht, kommen die Personen 1, 2 und 3 und bieten sozusagen ihre Rechtsprobleme an und die unabhängige Justiz ist dazu da, das herauszufinden, was da passiert ist und Recht zu sprechen. Das ist eine Geschichte, die in unserem sozusagen Rechtsstaat eine Praxis ist. Das ist etwas, wie wir Konflikte bewältigen. Also wie wir, wenn wir zum Beispiel, das ist jetzt eine kleine Seitenbemerkung, in den USA, dem gegenwärtigen Zustand der Untersuchungen, zum Beispiel Enthüllungen, um das Aufdecken von Agentinnen, operiert man jetzt mit einem Begriff wie die Kriminalisierung der Politik. also eher rechtsgerichtete Kreise sagen, was da jetzt passiert, nämlich dass das Rechtssystem untersucht, ob es Meineid gegeben hat, ob es Versuche gegeben hat, die sozusagen die Wahrheitsfindung der Justiz zu beschneiden. Das ist eine Kriminalisierung des politischen Verfahrens, in dem nämlich Rechtskategorien, Untersuchung von Staatsanwalt, Eid, Meineid, Anklageerhebung, eingesetzt werden, um politische Prozesse wie zum Beispiel die Führung des Krieges einer Nation oder so in das Rechtssystem hineinzunehmen und dem Rechtssystem zu unterwerfen. Andere Leute würden da nicht Kriminalisierung der Politik sagen, sondern würden sagen Prüfung der politischen Aktionen einer Regierung durch eine unabhängige Justiz. Warum ich das jetzt gesagt habe, ist, unter diesem Aspekt ist es tatsächlich so, dass man sagen würde, der Religionsstreit, um den es uns hier geht, und Religionen sind eben komprehensive Überzeugungs- und Lebenssysteme, dieser Religionsstreit ist von vornherein nicht richtig angegangen. Und das heißt, man wird dem ganzen Phänomen des Religionsstreites nicht gerecht, wenn man ihn unter dem Aspekt Gerechtigkeit im Sinne dieser Justiz betrachtet. Stimme ich sehr zu. Die Frage, die sich aber weiterstellt, darum habe ich gesagt, man muss die Sachen eigentlich multiplizieren, würde ich so beschreiben, es ist ja nicht so, dass diese Religionen nicht sprechen. Sie sprechen ja. Ich kann nicht sagen, wird Sprache der Religion nicht gerecht, weil Sprachen sind Teil und insbesondere, also wenn ich es jetzt mal ein bisschen mit mystischen und zen-buddhistischen Sachen nicht betrachte, dann ist ja Sprache genau ein Teil von Überlieferung. Und Religionen sprechen ja. Und das Problem ist nicht so sehr, dass wir nicht sagen können, Religionen sprechen, oder wenn Religionen sprechen, kann man auch über Religionen sprechen. Das Problem ist, wie diese Sprachen sich zueinander verhalten. Das war meine jetzt längere Antwort. Zum Humanismus, den du genannt hast, würde ich sagen, ich verstehe noch nicht ganz, wie du Humanismus auffasst an der Stelle. Soweit ich es wahrgenommen oder sozusagen aufgefasst habe, würde ich dir zustimmen und würde sagen, man kann so wie in einem Axiomensystem, wie das in einem Axiomensystem übrigens immer auch der Fall ist, wenn man konfrontiert ist mit so einem ersten Satz wie es gibt einen Gott, dann kann man sagen, ja, plausibel oder nicht plausibel. Wichtig und interessant wird's für die Leute, die mit sowas arbeiten, eigentlich erst an der Stelle, wo man sich ansieht und was kann man daraus folgern. Wenn ich diese Aussage mache, was kann ich dann daraus heraus beziehen? Wie reichhaltig und wie fruchtbar ein Axiomensystem ist, zeigt sich erst im Verlauf. Und das zeigt sich eben jetzt nicht einfach darin, dass man sagt, es gibt einen Gott, über das kann man gut reden oder nicht reden, sondern es zeigt sich, das würde ich jetzt sozusagen ergänzen und weiterführen zu dem, was du gesagt hast, es zeigt sich daran, was der Lessing mit dem macht. Und das, was er macht, und an der Stelle ist es komplett, das ist sozusagen wirklich einer der crucial points, an der Stelle deduziert er die Geschichtlichkeit vor der Voraussetzung seines Axioms. Also was dann weiter kommen wird hier, kommen gleich drauf, ist, er deduziert die unterschiedlichen Sprachen der Religion. Er deduziert diese eigentümlichen Unterschiede, also das Speis und Trank und so weiter, das deduziert er aus dem Axiom, dass es Gott gibt. Das heißt, also um es jetzt mal ganz knapp zu sagen, etwas, was im Christentum vorkommt, nämlich der Sohn Gottes ist einmalig in die Geschichte getreten und hat damit die gesamte Geschichte bestimmt, das rekonstruiert er, das stellt er um und sagt, gesetzt den Fall, dass es einen Gott für alle Menschen gibt, gesetzt diesen Fall, dann kann ich dir verständlich machen, dass unter anderem die Christen der Auffassung sind, wir machen das, wir sagen das über Christus. Das heißt, die und wie das geschieht, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, das können wir dann gleich sehen. Das, und das ist aber ein entscheidender Switch des sozusagen des Begründungs, der Begründungsfunktion von Geschichte in diesem Zusammenhang. Geschichte wird eingeführt als eine bestimmte Strategie bestimmter sozialer Konstellationen mit einem vorhergesetzten, vorausgesetzten Gottesbegriff umzugehen. Also gut, wie schaut das aus? Das schaut so aus und an der Stelle wird sehr deutlich, wie historisch platziert der Lessing selber ist. Also da kommt ein Thema raus, das von größter Wichtigkeit ist, also bis zu heute hat sich nicht geändert in seiner Wichtigkeit, dass die Axiomatisierung, sagen wir mal so, unter Anführungszeichen jetzt, die der Lessing da macht, selber eine vollkommen klar markierte historische Position ist. Und die historische Position ist die des neuzeitlichen Individualismus, wenn man es hier sagt, weil schauen wir uns genauer an, was da drin steht. Aber dieses Maß, und da sind wir jetzt, das Maß der Kräfte, nicht? Also die Würdigkeit hängt am Maß der Kräfte der jeweiligen Einzelperson und das Maß der Kräfte bei jedem Menschen ist verschieden und auch eines jeden Menschen natürlich Religion ist verschieden. Das heißt, hier haben wir die Voraussetzung, dass wir zwar einerseits sagen, alle Menschen glauben an Gott, aber die glauben alle unterschiedlich. Und zwar jeder glaubt unterschiedlich, weil jeder hat ein anderes Maß. Und damit haben wir ein Problem, weil, also Lessing sagt, nicht nur Lessing sagt, es gibt da ein Problem. Und das Problem ist, dass man mit einer solchen Voraussetzung, wenn jeder anders glaubt und was da ist sozusagen kaum verhüllt dahinter das lutheranische Christentumsverständnis, nicht? Sozusagen tiefer Protestantismus in der Mitte Deutschlands, der sich an dieser Stelle zeigt. Und die Konsequenz dieses Ich und mein Gott Denkens globalisiert auf alle Menschen überhaupt, natürliche Religion, alles, also alle Menschen, der Inbegriff der natürlichen Religion ist, jeder dient einem Gott und jeder dient dem Gott so, wie er es kann, aber alle müssen dem Gott so dienen, wie sie können. Damit gibt es ein Problem, wenn man an dieser schönen Abstraktionslinie festhält, kann man keine Gesellschaft, so kann man keine Gesellschaft aufbauen. Nicht? Beziehungsweise umgekehrt, man muss es umgekehrt sagen, es ist mir schon klar, wenn ich das so sage und dann auch noch einen Gesellschaftszusammenhang haben will, dann kann nur eines folgen, nämlich dass das wurscht ist. Entschuldigung, das Wort. In dieser Konstellation, so wie ich es gesagt habe, kann nur folgern, dass die Frage, wie steht die Einzelne zu ihrem Gott, keine Rolle spielen kann in einem Gesellschaftszusammenhang.
Dann gibt es auch kein Deo Gratias mehr.
Also es gibt von Gottes Gnaden. Das gibt es genau nicht. Das gibt es genau nicht. Das heißt, man sieht an dieser Stelle schon, sagen wir mal, wie die Argumentation von vornherein sozusagen voreingenommen gegen die offenbarungsreligiösen Ansätze ist. Und das ist jetzt kein Gegenargument, das ist nur ein Hinweis darauf, dass das kein faires Gerichtsverfahren ist. Ja? Also wo sind die unabhängigen sozusagen Prüfinstanzen? An der Stelle gibt es sozusagen eine Vorstellung von Gott, die als Vorstellung damit beginnt, dass die einzelnen Personen ihr direktes Gottesverhältnis haben und dass jetzt der von mir mehrfach genannte innerreligiöse Geschichtsargumentationszusammenhang, der wird jetzt erklärt. der wird unter diesen Voraussetzungen neu erklärt. Das ist ein, man könnte, natürlich ist das gedacht, ist es als eine Entlarvung, nicht? Das ist eine Unterwanderung, gedacht ist das Ganze als die Unterwanderung des Glaubens von Personen, die in der Offenbarungsreligion drinstecken, indem sie dir erklären, indem Lessing dir erklärt, was eigentlich passiert, wenn du glaubst, dass Christus der einmalige Sohn Gottes in der Welt, in der Geschichte ist. Lessing erklärt dir, das kommt daher, dass unter Voraussetzung der natürlichen Religion Gesellschaften, die einen Gottesglauben enthalten, Gesellschaften, in denen Gott, in denen so ein Gott eine wichtiger, der natürliche Gott eine wesentliche Rolle spielt. Das ist dazu, nicht? Das, was ich vorher gesagt habe, die Alternative wäre natürlich zu sagen, lassen wir den ganzen Gottesglauben raus bei der Konstitution von Gesellschaft. Das ist nicht dem Lessing möglich, weil er sagt, die gibt es. Das heißt, es gibt diesen natürlichen Gottesglauben. Und unter der Voraussetzung des natürlichen Gottesglaubens ist die Bildung einer Gesellschaft nur möglich, wenn man, sagen wir mal, intermediäre Konventionen einführt, nach denen das unterschiedliche Maß und die unterschiedliche Würdigkeit dessen, wie die einzelne Person mit Gott in Kommunikation ist, halt irgendwo standardisiert. Das habe ich jetzt in heutiger Sprache gesagt und ich sage es Ihnen jetzt in Lessingser Sprache. Da dieses Maß bei jedem Menschen verschieden, sonach auch eines jeden Menschen natürliche Religion verschieden sein würde, so hat man dem Nachteile, welchen diese Verschiedenheit nicht in dem Stande der natürlichen Freiheit des Menschen, sondern in dem Stande seiner bürgerlichen Verbindung mit anderen hervorbringen konnte, vorbauen zu müssen geglaubt. Also hier gibt's einen, die bürgerliche Verbindung, nicht, ist an der Stelle das zentrale Wort. Wir haben es zu tun mit der Reflexion über die notwendige Religion, Rolle der Religion in einem bürgerlichen Zusammenhang, und das heißt eben Neuzeit. Und das geht jetzt genauso weiter. Sobald man auch die Religion gemeinschaftlich zu machen für gut erkannte, und das ist natürlich, das ist ein richtiger Hammer, ja?
Ja, ich würde es ja im Prinzip eigentlich an dieser erste Person, dritte Person Problematik aufhängen, weil ich mir denke, es lernt ja niemand so Religion kennen, dass vorher so ein gemeinschaftlicher Beschluss gefällt wird, wie verankern wir die jetzt, sondern in das wächst man ja ziemlich unreflektiert hinein. Und für mich die Frage, die sich halt stellt, ist, das ist ja alles an und für sich dritte Person-Perspektive, man spricht drüber und man deduziert das. Aber ist nicht Religion in seinem Selbstverständnis an und für sich was erste Person-Perspektive-mäßiges? Und kann dieser Switch von der ersten in die dritte jemals erfolgen, ohne dass da was verloren geht?
Das kann ich völlig unterschreiben. Das steckt auch hinter meinem Beispiel der Beiträge vom Jakob im Diskussionsforum. Man kann also John Rawls ist dritte Person, nicht? Ich trage etwas bei zum Thema der Toleranz, ist erste Person. Philosophie kann man nur machen, wenn man den Switch zwischen dritter und erster Person richtig beherrscht, ja. Da will ich und das ist genau die Schwierigkeit, und das ist wenn ich jetzt hier zusätzlich zu der Beschreibung, die ich leiste, auch mal eine Kritik mache, dann würde ich Ihnen völlig zustimmen, dass eine der Schwächen dieses Modells zur Erklärung von Toleranz und von Religion besteht darin, dass es diesen Switch von erster und dritter Person nicht vorsieht, dass es eine Deduktion, dass es einfach eine Opposition aufbaut zwischen denen, die aus der dritten Person-Perspektive erklären, wie es dazu kommt, dass irgendjemand in der ersten Person-Perspektive sonderbarerweise der Auffassung ist, er muss das jetzt hier so vertreten, nicht? Und das erlaubt mir jetzt noch auch zurückzukommen auf ein Thema, das der das in der Jakob-Diskussion auftritt, und zwar völlig mit Recht und zentral auftritt, nämlich dieses Thema, dass Vertreterinnen von Toleranz sozusagen eingedacht und trainiert in der Historisierung und Abstraktion, sprich dritte Person, immer wieder vor diese Schwierigkeit gestoßen werden, zu sagen, und wieso sieht das jemand anderer auch nicht so objektiv? Warum kommt jemand her und sagen wir es jetzt unter Anführungszeichen, spielt sich auf, ja? Nimmt sich so wichtig, glaubt, dass das nicht anders gehen könnte, ja? Und ich meine, weil ich das da schon angesprochen habe und weil das auch einen allgemeineren Wert hat, will ich nur zur Überlegung das eine hier auch sagen, was ich geschrieben habe als eine Antwort auf diese Frage. Es gibt sozusagen die Tendenz zu sagen, die überlegenere, ausgewogenere, abgewogenere Situation ist klar diese objektivierend relativierende Position, und sozusagen die Undiszipliniertheit und die Unrelativiertheit, die Nichtfähigkeit, sich selber abzuchecken mit dem, was es sozusagen auch an anderem gibt, das ist eher das Bedenkliche. Ja? Ich habe hingewiesen auf diesen Film, Dokumentarfilm Operation Spring, wo, wer ist jetzt die Regisseurin? Angelika. Also den sollten Sie sich ansehen. Das ist ein Dokumentarfilm über die Polizeiaktion gegen die Drogendealer 2001 oder 2003 hat das stattgefunden. Und dieser Dokumentarfilm zeigt mal sehr, sehr deutlich, wie von wegen Justizsystem, wie das Justizsystem Österreichs auf breiter Basis so funktioniert, dass es diskriminiert gegen in einem solchen Fall. Und eine spezielle kleine Episode, sage ich Ihnen, um etwas für die erste Person zu sagen, noch einmal, und gegen die dritte Person. Es gibt dort einen Helden, das ist ein wirklicher, also es gibt noch Helden, will ich doch mal ganz deutlich sagen. Ein Held heißt Lennart Binder und ist Rechtsanwalt in Wien und für einen von diesen Angeklagten engagiert. Es gibt sehr wenige, es waren Dutzende Prozesse, es gibt sehr wenige Rechtsanwälte, die sich engagiert haben. Lennart Binder hat sich an der Stelle engagiert. Und eine Szene, die man sieht in dem Film, ist das folgende, da zerreißt er wirklich einiges. Man sieht den Lennart Binder rausstürzen aus einem Raum und offensichtlich abhauen. Hinter ihm ein schwarzer Angeklagter, der ihn anfleht, bitte lauf nicht weg, ich brauche dich noch, sonst wäre ich verhaftet und so ähnlich. Und was ist passiert? In dem Gerichtsverfahren, wo es unter anderem darum geht, dass Videoaufnahmen von Besprechungen eines Drogendealer-Kartells in einem China-Restaurant aufgenommen worden sind, auf sozusagen sehr problematische, fehlerhafte Art und Weise aufgenommen worden sind und aber als Beweismaterial im Gerichtsverfahren eingesetzt werden. In diesem Gerichtsverfahren wird die Videoaufnahme vom Richter abgespielt, und zwar so, dass der Monitor, auf dem das abgespielt wird, hier ist der Richter, da ist der Richter sieht den Monitor. So abgespielt. Der Richter sieht hier den Monitor. Und der Lennart Binder sagt, das ist nicht Öffentlichkeit. Das ist nicht Öffentlichkeit. Er verlangt, dass der Monitor umgedreht wird. Dass zumindest der Rest des Gerichtssaals sieht, was da zu sehen ist. Und der Richter verweigert das. Und der Lennart Binder reagiert nicht tolerant. Das heißt, der Lennart Binder reagiert in der Ich-Perspektive, indem er sagt, das ist eines Rechtsstaates nicht würdig, damit will ich nichts zu tun haben, ich unterwerfe mich dieser Justiz nicht, ich laufe weg. Er ist einfach getroffen, und die Frage, die an dieser Stelle sichtbar ist. Also mir ist das ein sozusagen ein Beispiel. Ich hab solche Beispiele nicht ungern, weil sie etwas treffen, was mich an diesem Thema immer wieder beschäftigt. Die Nicht-Akkommodierung, die Nicht-Berechtigung, also die Nicht-Bereitschaft, sich einzustellen auf einen Zusammenhang, zu sagen, bei uns machen das die Richter eben so. Was willst du denn? Er meint es eh gut oder er meint es nicht gut, da muss man anderen. Die Nichtbereitschaft, sich auf diese Art und Weise zurückzunehmen, abstrahieren, zu historisieren. Was hast du dir denn erwartet, wie du da reingekommen bist? Du weißt doch das und so, ja. Alle diese Sachen abzulehnen, in der Ich-Perspektive zu sagen, das kann ich nur verwerfen, damit dem Mandanten und sich selber möglicherweise zu schaden, ist eine Position, die, ja, jetzt, wie komme ich ran an diese Position? Soll ich sagen, es ist gerechter als die andere? Wie betrachte ich gerecht? Wie betrachte ich, also an der Stelle tritt etwas auf, das einen doch, sagen wir mal, einlädt, zumindest zu überlegen, dass die einmalige, unvertretbare Intervention einer Person an der Stelle eine Mächtigkeit hat, sagen wir mal so, eine Überzeugungskraft hat, die ist nicht grundlos, die hat Gründe, aber sie ist nicht an der Stelle sozusagen leicht verrechenbar, sie ist nicht einzubauen in das Grundsystem, in das Axiomensystem der österreichischen Justiz. Ne? Und also das alles ist noch als Reaktion darauf zu sagen, ja, dass also in der Jakob-Diskussion, auf der Diskussionsseite, dieses Thema ganz mit Recht auch angesprochen wird als das wichtige Thema. Was sind die Bedingungen, unter denen diese Form von Relativierung durchkreuzt wird, ergänzt wird, aufgehoben wird durch ein, ich habe gemeint, also sozusagen ein Besserwissen unter Anführungszeichen, durch einen anderen Anspruch, der nun, und das ist eine der Ideen, nicht, die ich Ihnen versucht habe nahezubringen, dieser nicht relativierende Anspruch, diese Ich-Perspektive, ist eine, die aus dem Geschichtszusammenhang nicht herausgenommen werden kann. Wir sind Existenzen, die von einem bestimmten Zeitpunkt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt leben. Nachher ist zu Ende, auch wenn noch was in den Büchern steht nachher. Und wenn wir uns so auffassen, dass das Wesentliche, was wir tun, sowieso nachher in der Lebensbeschreibung drin stehen würde. Ich muss ja sozusagen nicht leben. Ich meine, die Auffassung gibt es. Nicht? Ich habe gelebt dafür, dass mein Leben zusammengefasst in der Biografie drin steht. Das ist der Sinn meines Lebens. Ja? Das könnte man ein bisschen. Ich lebe in meinem Werk weiter oder so ähnlich. Ne? Das ist eine Strategie, aber ich glaube, es ist an der Stelle relativ nachvollziehbar, dass das nicht die ganze Story sein kann, sondern dass für endliche Wesen, so wie wir sie sind, so etwas mit ins Spiel kommt, wie historische Einmaligkeit. Wir sind alle historisch einmalig. Es hat mich vor 200 Jahren hat es mich nicht gegeben. Es wird mich auch in 200 Jahren nicht mehr geben. Und so wie ich mich selbst verstehe, wird das dann doch wohl was damit zu tun haben, dass ich jetzt lebe. Also was ich hier sage, ist, das ist auch nicht ganz ungeschützt, also nicht ohne Hintergedanken, was ich Ihnen jetzt dann hier schnell angedeutet habe, weil das hat ja klar was Existenzialistisches. Also das hat klar etwas damit zu tun, dass man in der Traditionslinie von Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Sartre Überlegungen hat, die mit der Einmaligkeit historischer Erfahrung von Personen zu tun haben. Nicht umsonst, so schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis, nicht umsonst ist diese Form von historischer Einmaligkeit des Individuums als eine Sinninstanz, soweit man sieht, entstanden in einem christlichen Geschichtszusammenhang. Es hängt nämlich direkt zusammen mit der historischen Einmaligkeit der Menschwerdung. Also diese Form von in der Geschichte einmalig findet sich in unserer Kultur nicht nur in der sozusagen in der katholischen Glaubenslehre oder in der christlichen Glaubenslehre, sondern es findet hat sich weiter fortgesetzt in unserem eigenen Selbstverständnis und von dort bin ich sozusagen ich bin skeptisch, ich bin vorsichtig, es von dort ganz einfach herauszuwerfen. Das ist ein Hintergrund von dem, was ich sagen möchte. Gut, gehen wir das noch hier schnell bis zum Ende. Also diese Art von Deduktion, Sie haben hier auch ein sehr instruktives Vergleichsphänomen auch noch. Was er zur natürlichen Religion parallel nimmt, ist das Naturrecht. Es gibt also natürliche Religion und Naturrecht. Und das Naturrecht ist ja ähnlicher Kandidat, würde ich mal sagen. Das Naturrecht hat die wunderschöne, also das entspricht einer wunderschönen Wunschvorstellung, nämlich, dass das, was uns die Natur bringt und das, was uns was für uns Gerechtigkeit ist, dass das an bestimmten Stellen günstigerweise zusammenfällt. Ja? Also dass man, wenn man, was man unter Recht versteht, ist positives Recht, also als das, was in Gesellschaften, in den Gesetzen steht oder in der Praxis, in der Geschichte ist. Und die Konstruktion des Naturrechts ist ganz analog der Konstruktion des Gottes jenseits von dem, nämlich abgesehen davon, was die einzelnen Gesetze alle drin haben, gibt es ein Recht und dieses Recht ist jenseits dieser einzelnen Rechtsvorschriften und dieses Recht verbindet uns alle. Wir haben zwar alle unterschiedliche Ausformungen, aber letztlich haben wir dasselbe Recht. Wir haben zwar alle unterschiedliche Gottesvorstellungen, aber letztlich ist es derselbe Gott. Das ist in beiden Stellen hier die Konstruktion. Vielleicht ende ich am besten damit, was ich vorne dann heute noch geschrieben habe. Das ist eine Ding-an-sich-Konstruktion. Das ist die Konstruktion, dass man sagt, wir stecken in Erfahrungszusammenhängen drinnen. Für diese Erfahrungszusammenhänge, als Erfahrungszusammenhänge, reicht es, dass wir sagen können, da sind wir eben drinnen und so gehen wir mit der Sache um. Es gibt aber, wenn wir jetzt fragen, was ist den verschiedenen Erfahrungszusammenhängen gemeinsam, gibt es diese hypothetische, idealistische Idealkonstruktion von hinter allen durch Erscheinungskonstitution beschreibbaren Dingen gibt es ein Ding, das Ding ist gemeinsam all den Sinneserfahrungen, aus denen wir ein empirisches Ding konstruieren, das ist gemeinsam, aber wir kommen mit unserem Apparat der Ding-Konstitution kommen nicht hin. Wir müssen es voraussetzen, aber wir kommen nicht hin. Das ist genau dieselbe Konstruktion hier. Wir setzen es voraus als das, wo wir alle mit gemeinsam drin sind, aber wir können aus unseren jeweiligen Situiertheiten dort keinen direkten Weg dazu haben. Letzter Schritt davon und dazu, diese Ding-an-sich-Konstruktion und letztlich auch diese Aufklärungskonzeption ist etwas, was der Hegel schon als direkte Reaktion auf das, was da vorliegt, also massiv kritisiert hat, indem er gesagt hat, mit dieser Form von ich setze etwas voraus, was ich niemals eigens erkennen kann, mit der kann man Philosophie nicht beginnen. Und insofern ist sagen wir mal, die Hegelsche Kritik an diesem Aufklärungsstandpunkt eigentlich noch immer wichtig.